als wir in der zurückliegenden Advents- und Weihnachtszeit die bekannten Berichte hörten, die die Ereignisse mitteilten, die mit der Geburt Jesu verbunden sind, dann waren wir uns sicherlich bewusst, dass diese Ereignisse nicht nur für diese Festzeit von Bedeutung sind. Zum Teil wurde es sicherlich auch so gesagt, dass das nicht nur für diese Tage gilt, sondern dass sie uns auch manches zu sagen haben zu jeder Zeit. Für unser ganzes Leben. Deshalb ist es vielleicht gerechtfertigt, zumal auch erst 3 Wochen seit Weihnachten vergangen sind, noch einmal auf dieses Geschehen um die Geburt Jesu zurückzukommen. Das heißt, uns bestimmte spezielle Aussagen dieser Berichte über die Geburt Jesu anzusehen. Im Zusammenhang mit dem Nachdenken über die Ereignisse bei der Geburt Jesu werden wir ja immer auf Personen hingewiesen, die in mehr oder weniger engem Zusammenhang mit der Geburt Jesu standen. An erster Stelle Maria, diese einfache jüdische Frau, die Gott auserwählt hatte, Mutter seines Sohnes zu werden und die diese Erwählung auch akzeptierte. Und dann Josef, ihr Mann, der sich die Ehe mit seiner Frau sicherlich ganz anders vorgestellt hatte, der aber all das Neue und Unerwartete doch bereitwillig mittrug. Dann die Hirten, denen Gott als Ersten die frohe Botschaft von der Geburt seines Sohnes mitgeteilt hatte, vom Kommen des Messias, des erwarteten Messias, die sich dann von der Richtigkeit dieser Mitteilung überzeugten und dann auch anderen davon erzählten, was sie gesehen hatten. Dann weiter diese Weisen, diese Magier, zu denen Gott in einer ihrer Tätigkeit entsprechenden Weise eben durch die Erscheinung eines Sternes sprach, wodurch erreicht wurde, dass auch Angehörige nicht jüdischer Völker sich auf den Weg machten, um den als Juden geborenen königlichen Herrscher zu finden. Auch Elisabeth, die Verwandte Marias und ihr Mann Zacharias werden zuweilen erwähnt. Die Eltern eines lang erwarteten Sohnes, der die Tätigkeit des kommenden Messias vorbereiten sollte. Und schließlich auch die beiden Alten in Jerusalem. Simeon, dem Gott zugesagt hatte, dass er das Kommen des Messias noch erleben würde. Und Hanna, die, als sie das Kind traf, über die Erlösung Jerusalems weissagte. Vielleicht sollte ich auch noch den in der Bibel nicht konkret genannten Herbergswirt erwähnen, der die von Nazareth nach Bethlehem gewanderten nicht aufnehmen konnte oder nicht aufnehmen wollte und der es vielleicht doch gut gemeint hatte, als er ihnen in Erwartung der Entbindung Marias diesen Stall zuwies. Neben allen diesen bekannten Personen, auf die immer wieder im Zusammenhang mit den Ereignissen über die Geburt Jesu hingewiesen wird, davon gesprochen wird, neben all diesen bekannten Personen berichtet uns aber die Bibel noch von anderen Personen, deren Handeln auch von Einfluss auf das Geschehen, auf den Ablauf dieser Ereignisse um die Geburt Jesu waren. Aber Personen, über die sonst kaum gesprochen wird, obgleich wir auch aus ihrem Verhalten, nicht nur aus dem der eben genannten vielen anderen Personen, wertvolle Schlussfolgerungen ziehen können. Als Erste möchte ich Kaiser Augustus nennen. Dieser erste römische Kaiser, von dem uns im Lukas-Evangelium dieser bekannte Bericht gegeben wird. Ich darf ihn noch einmal vorlesen, obgleich wir ihn sehr gut kennen. Lukas, Evangelium Kapitel 2. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Ja, dieser Kaiser Augustus hat wohl anders als spätere römische Kaiser nie etwas von Jesus gehört. Bestenfalls etwas von der Messias-Erwartung der Juden gewusst, zu denen er ja ein gutes Verhältnis hatte. Er war bereits Kaiser über das ganze Römische, das gesamte Römische Reich, 20 Jahre vor der Geburt Jesu. Und als er starb, war Jesus ungefähr erst 20 Jahre alt, war also noch nicht aufgetreten, um das Evangelium zu verkündigen. Die erwähnte Anordnung, diese Verordnung des Kaisers Augustus, von der immer wieder die Rede ist, erließ also etwa mitten in seiner Regierungszeit und sie diente wohl in der Hauptsache dazu, die einfach für den Erhalt seiner Macht und für die Funktion des römischen Staatswesens notwendigen Steuern einzutreiben. Aber ohne diese Verordnung wäre Josef mit Maria wohl kaum nach Bethlehem gekommen. Auch wenn das die Heimat der Väter des Josef war. Und schon gar nicht zu dieser Zeit wäre er wohl nach Bethlehem gereist, als Maria das Kind erwartete. Wohl weder diese beiden noch erst recht Kaiser Augustus wussten davon, dass das so geschehen musste, damit dieses Wort, was Gott durch seinen Propheten Micha gegeben hatte, erfüllt werden müsste. Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Gewiss, Gott hätte auch andere Wege wählen können, um Maria und Josef nach Bethlehem zu bringen, damit das Kind dort seinem Wort entsprechend geboren wird. Aber Gott wählte eben diesen Weg der Verordnung Kaisers Augustus. Eine Verordnung, die er gerade zu dem Zeitpunkt erlassen musste, damit diese Geburt dort in Bethlehem stattfinden konnte. Es war ja nicht das erste Mal, dass Gott fremde Herrscher auswählte, Leute, die nicht nach ihm fragen, ihn praktisch nicht kannten, um sein Wort zu erfüllen. Denken wir zum Beispiel an den persischen König Kyros II., der durch seine tolerante Weltanschauung die Rückkehr der Juden aus der Gefangenschaft des von ihm unterworfenen Babyloniens nach Jerusalem ermöglichte. Oder an seine Nachfolger Darius I., Artaxerxes I., die den Weiterbau des Tempels bzw. der Befestigung Jerusalems gestatteten. Oder denken wir an den ägyptischen König, der durch seine starre Haltung gegenüber Mose, gegenüber dem Volk Israel, das Gericht Gottes gegen ihn und sein Volk verschuldete, aber dadurch den Auszug Israels aus Ägypten ermöglichte. Aus allen diesen Beispielen erkennen wir, dass Gott nicht nur diejenigen, die ihn kennen, die seinen Willen tun wollen, in seiner Hand hat, sondern alle Herrscher, ja, alle Menschen, dass er sie benutzen kann, um seinen Willen zu verwirklichen, auch wenn sie das selbst gar nicht merken. Vielleicht kann das unsere Stellung zu den Herrschenden der heutigen Zeit beeinflussen. Zu allen Menschen letzten Endes, die Einfluss auf unser Leben haben. Vor allem auch dann, wenn wir ihren Einfluss zunächst für uns als negativ bewerten. Wir beten zwar für sie alle, das heißt, sollten das wenigstens tun, auch dafür, dass sie ihre Verantwortung vor Gott erkennen und dann entsprechend dieser Verantwortung handeln. Aber auch dann, wenn sie das nicht tun, kann Gott sie zur Verwirklichung seiner guten Absichten benutzen. Ein weiterer Herrscher der damaligen Zeit, der wohl kaum in seinem Handeln nach seiner Verantwortung vor Gott fragte, obgleich er anders als Augustus durchaus von Gott wusste, ja eine gewisse Religiosität besaß, war König Herodes, zu dem die Weisen aus dem Osten zunächst kamen. Ich darf auch diesen Abschnitt, obgleich wir ihn gut kennen, noch einmal vorlesen. Matthäus Kapitel 2. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Osten nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm, und er versammelte alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Juda, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Herodes der Große, wie er genannt wurde, war von Kaiser Augustus als König von Judäa bestätigt worden. Er tolerierte den jüdischen Glauben, kannte wohl auch manches aus den Heiligen Schriften. Er ließ ja den jüdischen Tempel umbauen zu einem Prachtbau, aber griff überall dort ein, gewaltsam ein, wo er seine Macht in Gefahr sah. Auch der Tempelbau diente wohl in erster Linie zu seiner eigenen Verherrlichung und auch dazu, um sein Verhältnis gegenüber dem jüdischen Volk, das ihn wegen seiner nicht-jüdischen Abstammung und wegen seiner Unterstützung des Kaiserkultes kritisierte, weitgehend ablehnte, um dieses Verhältnis zu verbessern. Die Tatsache, dass er wusste, an wen er sich mit einer solchen Frage wie der dieser Weisen wenden sollte, ja, dass er wusste sogar, dass ein Messias kommen sollte, das alles zeigt die eine Seite seiner Persönlichkeit. Auf der anderen Seite, dass er gleich die Weisen, nachdem er gehört hatte, was sie wollten, zu sich rief und mit ihnen diese Absprache traf, dass sie zurückkommen sollten und ihm mitteilen sollten, ob sie diesen König der Juden, diesen Messias gefunden hatten, damit er dann sofort eingreifen konnte, um seine Macht zu sichern, das zeigt die andere Seite seiner Persönlichkeit. Aber ohne seine Erkundigungen bei den Schriftgelehrten und hohen Priestern, wo das geschehen sollte, hätten die Weisen wohl schwer den Weg nach Bethlehem gefunden. Insofern war seine Vermittlung gut, auch wenn sie sofort von egoistischen eigenen Gedanken überdeckt wurde. Gleichen nicht manche Verantwortliche in unseren sogenannten christlichen Ländern Herodes? Manche von ihnen besitzen ja einen gewissen Glauben an Gott, gewisse Kenntnisse der Heiligen Schrift. Sie wissen, an wen sie sich mit diesbezüglichen Problemen wenden können. Und sie tun auch manches, was wir Christen zu schätzen wissen. Aber auf der anderen Seite wird nicht ihr Handeln weitgehend von ihren persönlichen Vorstellungen, von ihrem Egoismus bestimmt, wenn dieser auch nicht zu solchen vergleichbaren Grausamkeiten wie bei Herodes führen muss. Aber gilt das nicht auch nicht nur für die Verantwortlichen in den hohen Stellungen, sondern für viele Menschen, mit denen wir zusammenleben, die Verantwortung irgendwo im Leben tragen? Wie viele wissen etwas von der Bibel, haben einen gewissen Glauben an Gott, tun auch hin und wieder etwas für die Kirche oder für bestimmte Aktivitäten der Kirchen. Aber sonst bestimmen sie ihr Leben selbst. Ihr eigenes Wohlergehen steht im Mittelpunkt. Dessen Erhalt, dessen Mehrung, das ist das Ziel eigentlich ihrer Handlungen. Gewiss, Gott kann auch solche Leute benutzen, um seinen Willen zu verwirklichen. So wie er Herodes benutzte. Aber werden sie ohne eine entschiedene Hinwendung zu Gott ihr gesamtes Handeln, ihre gesamte Lebensführung einmal vor dem Gericht Gottes verantworten können? Diese Frage dürfen wir auch in Bezug auf die dritte Personengruppe stellen, die ich nennen möchte, die sonst wenig besprochen wird im Zusammenhang mit den Ereignissen von der Geburt Jesu, die aber doch auch eine Rolle mitgespielt hat, nämlich die Priester und Schriftgelehrten der damaligen Zeit. Wir hatten jetzt in diesem Abschnitt aus dem zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums auch von ihnen gehört. Sie kannten ja die göttlichen Schriften sicherlich bestens. Sie waren, wie wir hörten, fähig und auch bereit, Herodes Anfrage zu beantworten, wodurch sie dazu beitrugen, dass die Weisen ihr Ziel eben Bethlehem finden konnte. Sie kannten auch König Herodes. Sie ahnten vielleicht, wie dieser auf diese Nachricht der Geburt eines Königs reagieren würde. Da aber ja Herodes diese Erkundigungen bei den Weisen, wann der Stern auftauchte und dieser Hinweis, dass sie zurückkehren möchten, um ihm zu berichten darüber, da das ohne diese Schriftgelehrten, ohne die hohen Priester tat, wäre es wahrscheinlich kaum möglich gewesen, dass diese Schriftgelehrten diesen dann später stattfindenden bethlehemitischen Kindermord verhindert hätten. Aber wie reagierten denn diese Schriftgelehrten auf diese Nachricht vom Kommen des Messias? Warum suchten sie nicht ihn selbst auf? Oder warum holten sie sich wenigstens nicht Nachrichten aus Bethlehem, wie das dort aussah, was dort geschehen war? Von alledem wird uns in der Bibel nichts berichtet. Und hätten sie das getan, ob sie dann wirklich bereit gewesen wären, diesen gekommenen Messias anzuerkennen? Offensichtlich ging ihr Leben nach dem Kommen der Weisen bald so weiter, wie es zuvor war. Wenn Johannes am Anfang seines Evangeliums schrieb, dass die Seinen, das heißt die Angehörigen seines Volkes, den gekommenen Christus nicht aufnahmen, dann gilt das wohl auch oder erst recht für die Mehrheit dieser geistlichen Führer des Volkes. Und das ist wohl das Traurigste. Wenn wir daran denken, Augustus kannte Gott praktisch nicht, den lebendigen Gott, den Gott Israels. Und von Jesus wusste er ganz gewiss nichts. Herodes wusste wenigstens einiges, aber nur einiges. Aber diese Leute kannten letzten Endes alles. Sie waren verantwortlich für den jüdischen Gottesdienst. Sie waren aktiv dabei. Sie kannten die Schriften bestens. Von ihnen hätte man sicherlich eine andere Reaktion auf diese Nachricht vom Kommen des Messias erwarten können. Als Jesus später einmal über Bewohner jener Orte, in denen er viel geredet, viel gesprochen hatte und auch große Taten getan hatte und die ihn doch nicht angenommen hatten, sprach, dann rief er über diese Bewohner ein wiederholtes Wehe aus. Und das gilt wohl sicherlich auch für diese Schriftgelehrten. Das Nachdenken über diese drei Personen oder drei Personengruppen, war das nun noch eine weihnachtliche Thematik? Ja, aber sie zeigte doch auch Verhältnisse, die zu jeder Zeit, damals wie heute, aktuell sind. Aber wir wollen nicht nur auf diese von mir genannten Personen, Personengruppen sehen. Wir wollen uns in diesem Zusammenhang selbst fragen. Fast alle von uns kennen die Bibel mehr oder weniger gut. Und das ist sicherlich gut so. Wir glauben an Gott und auch daran, dass Gottes Sohn in die Welt gekommen ist. Aber wie haben wir bisher auf dieses Ereignis reagiert? Und was hat es uns beim Neuhören jetzt in der Weihnachtszeit zu sagen gehabt? Wie hat es uns angesprochen? Es reicht nicht, wenn Gott durch uns dieses oder jenes verwirklichen kann. Auch das ist gut, wenn wir uns nicht dagegen wehren, wenn Gott von uns durch uns etwas verwirklichen will. Aber das kann noch nicht alles sein. Wir haben gehört, Gott kann dazu auch andere, ja selbst Ungläubige, benutzen. Er helfe uns, dass wir zu der Gruppe von Leuten gehören, oder wenn wir noch nicht dazu gehören, dass wir hinzukommen, und wenn wir dazu gehören, dass wir dabei bleiben, von der Johannes sagt, auch am Anfang des ersten Kapitels seines Evangeliums, so viele ihn aber aufnahmen, also nicht nur wussten von ihm, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Lass uns jetzt noch eine Gebetsgemeinschaft haben. Wer mit uns beten möchte, bitte.